Ja, Testungen, Rechtschreibtestungen sind immer so eine echte Frage, soll man das machen, soll man das nicht machen? Und viele Leute sind auch unsicher, weil natürlich für die Kinder das wieder irgendwie Druck bedeutet. Und deswegen habe ich mich jetzt einfach entschlossen, dazu mal eine Folge aufzunehmen. Und dafür wird es auch noch einige weitere Folgen so in den nächsten Monaten geben. Genau, weil das Thema Testen ja alle Teilleistungsstörungen betrifft und auch die Intelligenz. Aber heute geht es wirklich mal um die Rechtschreibung und ein Thema, was wirklich viele, viele Gemüter erhitzt. Und ich freue mich jetzt echt darauf, ein bisschen Zeit hier mit euch zu verplaudern und euch da ein bisschen was drüber zu erzählen. Ja, und dann lasst uns auch mal loslegen, damit ich nicht schon wieder alles vorher verrate. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legatalk, deinem Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie. Mein Name ist Petra Rodenberg und ich bin hier deine Gastgeberin. Ich bin integrative Lerntherapeutin und ganzheitlicher Kinder- und Jugendcoach. Und ja, ich teile hier alle so meine Erfahrungen rund um Legasthenie und Dyskalkulie sehr stark aus der lerntherapeutischen Sicht, aber auch immer natürlich aus ganzheitlicher Sicht und auch immer mit dem Gedanken, was können wir für die Kinder tun und was könnt ihr vielleicht von dem, was ich an Erfahrungen gemacht habe, in euren Alltag als Lerntherapeuten, Lehrer und Eltern mitnehmen. Genau, und heute geht es, wie schon vorhin verraten, um das Thema Rechtschreibtests und zwar ganz genau um die sogenannten standardisierten Rechtschreibtests, also die, wo wir hinterher diese T-Werte und Prozentränge bekommen, um auch einordnen zu können, wo ein Kind steht. Dazu muss natürlich gleich gesagt werden, so ein Rechtschreibtest ist auf dem Weg zur Diagnose Legasthenie immer nur ein ganz kleiner Teil. Und wir müssen uns ja auch immer überlegen, was wollen wir mit so einem Test erreichen? Denn nur dann, wenn wir wissen, was wir mit dem Test erreichen wollen und erreichen können, macht es Sinn, ja, zu gucken, passt der Test oder nicht. Und genau dem gehen wir jetzt hier in dieser Folge mal nach. Testen ja oder nein und unter welchen Voraussetzungen testen ja oder nein? Ja, nochmal ganz kurz, was ist ein standardisierter Test? Das ist ein Test, der in einer bestimmten Normgruppe festgelegt wurde, wo bestimmte Teilnehmer, die sich eben daran orientieren, die Teilnehmergruppe, ob an dem, wie viele jungen Mädchen wir normalerweise in der Altersgruppe haben, wie viele Kinder wir normalerweise mit Migrationshintergrund und ohne Migrationshintergrund haben. Wenn es Tests für ältere Schulen sind, muss man das auch noch nach den Schulformen sehen, nach Stadt und Land kann man es teilen. Also man kann bei diesen Normen, die da erstellt werden und nach den Gruppen schon ganz schön viel vorher festlegen. Gut ist, wenn die Gruppe, die für so eine Normierung bei einem Test genutzt wurde, relativ groß ist, weil dann sind die Ergebnisse natürlich zuverlässiger, ob ich jetzt 3000 Kinder für so eine Normengruppe nehme oder nur 75. Das ist auch klar. Man muss aber auch sagen, die Normierung von solchen Tests sind relativ teuer und darum werden die auch nicht andauernd gemacht und darum sind natürlich die Großen oder die Gruppen häufig auch nicht ganz so groß. Trotzdem können wir uns ganz gut darauf verlassen, wenn wir uns überlegen, welche Infos kriege ich denn mit so einem standardisierten Test? Das muss mir ja immer klar sein. Jeder Test hat ein bisschen unterschiedliche Ergebnisse. Ich stelle am Ende nochmal zwei Tests vor, mit denen ich gerne arbeite, weil sie relativ unkompliziert in der Lerntherapie einzusetzen sind. Und weil ich als Lerntherapeutin natürlich lange nicht so viele differenzierte Ergebnisse brauche für ein Gutachten, wie es jetzt ein Kinder- und Jugendlichenpsychiater brauchen würde. Welche Infos bringen diese Tests? Dazu muss ich noch mal ein bisschen ausholen. Es gibt vielleicht ja zwei Begriffe, die wir noch klären müssten, und zwar der Begriff qualitativ und der Begriff quantitativ. Qualitativ bedeutet, kommt von Qualität, und in dem Falle geht es tatsächlich um die Qualität der Fehler, also um die Art der Fehler, und quantitativ bedeutet letztendlich, ja, quantitativ, das geht es um die Menge der Fehler. Die beiden Begriffe müssen wir uns jetzt noch mal ganz kurz merken. Wenn du jetzt hier als Elternteil zuhörst und überlegst, oh, ist das hier vielleicht doch mehr nur so für Lerntherapeuten oder für Lehrer? Nee, hör ruhig bis zum Ende zu, denn dann verstehst du vielleicht auch oder bist dir vielleicht ein bisschen sicherer, soll ich jetzt mein Kind testen lassen oder soll ich es nicht testen lassen? Also grundsätzlich hat ein standardisierter Test am Ende auf jeden Fall immer ein quantitatives Ergebnis, das heißt, er misst auf jeden Fall, wie viel Fehler macht ein Kind. Und dann wird das eben in Bezug zu dieser Normgruppe, von der ich vorhin schon gesprochen habe, gesehen, so dass ich ganz gut einordnen kann, wie steht ein Kind entweder in der Gruppe seiner Alltagsgenossen oder ich habe eine Norm, die da heißt Klassengruppe. Also wie steht ein Drittklässler innerhalb der Gruppe der Drittklässler da oder wie steht ein Achtjähriger innerhalb der Gruppe der Achtjährigen da. Ich persönlich arbeite lieber mit der Klassennorm, weil ein Kind ja nun mal das gelernt hat, in welcher Klasse es gerade ist. Ja, und dann wird letztendlich dieser Wert, der mir sagt, ob ein Kind in einem, ob ein Kind im Grenzbereich liegt oder ob ein Kind schon auffällig ist oder ob ein Kind nur in einem Risikobereich liegt, dieser Wert wird dann tatsächlich erstmal anhand der Menge der Fehler ermitteln. Denn irgendeine Grundlage brauchen wir ja für die Diagnosestellung. Von daher gesehen sage ich immer, es ist durchaus sinnvoll, mal am Anfang so einen Test zu machen, weil er ja dann auch sieht und mir zeigt, wie die Fehler, nicht nur die Fehlerzahl abnimmt, weil die Kinder entwickeln sich ja auch. Kinder in der 5. Klasse machen vielleicht ein anderes Fehlerbild, weil sie ja schon mehr können. Die Texte werden schwieriger. Und darum ist es durchaus auch ganz gut, regelmäßig mal zu gucken, wie steht denn das Kind jetzt wirklich in so einem standardisierten Wert im Vergleich zu seinen Altersgenossen und nicht nur, wie steht es jetzt in seiner eigenen Klasse da, weil die Diktate natürlich auch davon abhängen, wie die ausfallen im Klassenschnitt und im Spiegel, wie stark oder schwach die anderen Schüler in der Klasse sind. Das heißt also, dieser Test gibt mir jetzt erstmal Auskunft darüber, wie viele Fehler macht dieses Kind und in welchem, und wie steht es dazu in seiner Alters- oder Klassengruppe. Und das ist Nummer eins. Nummer zwei ist aber dieses sogenannte qualitative Element. Das heißt, es werden schon auch immer so ein Stückchen geguckt in den Test, was für Formen von Fehlern machen die Kinder denn, also was für Arten? Vergessen sie Buchstaben? Wenden sie Rechtschreibregeln nicht an? Oder sind sie zum Beispiel nicht in der Lage, auch Wortgrenzen zu erkennen? Das sind die meisten Rechtschreibtests liefern mittlerweile auch darüber Auskunft. Und das heißt, ich weiß schon mal so ein Stückchen was, aha, ich nicht nur, er macht viele Fehler, sondern er macht eben besonders viele Fehler in der Großschreibung oder er macht besonders viele Fehler beim Anwenden von Regeln oder aber er macht sogar noch besonders viele Fehler, dass er sogar noch Buchstaben vergisst und Wörter gar nicht komplett schreibt. Das kann ich mit diesen Tests auch anschauen. Da gibt es auch unterschiedliche Tests. Und das ist natürlich jetzt, wenn ich ein Gutachten schreiben will, also ich bin jetzt Kinder- und Jugendlichenpsychiater und will ein Gutachten schreiben, dann habe ich natürlich einen ganz anderen Anspruch an einen Test, als wenn ich jetzt als Lerntherapeut einen Test mache oder auch vielleicht einfach als Lehrer in Klasse 5, indem ich vielleicht eine Klassentestung mache und zu gucke, wie viele auffällige Kinder habe ich denn in meiner Klasse und kann ich da vielleicht ein Stückchen Förderung für die Kinder anwenden. Das ist also jetzt mal diese zwei Möglichkeiten. Und für mich in der Lerntherapie ist es immer sehr, sehr wichtig zu gucken, naja, ich will ja nicht nur wissen, dass das Kind nicht gut schreiben kann. Das weiß ich meistens schon, wenn ein Kind zu mir kommt. Sonst würde das Kind nicht zu mir kommen, wenn es keine Schwierigkeiten beim Schreiben hat. Trotzdem ist es natürlich für mich auch zu wissen, ist es jetzt ganz, ganz schwach oder ist es nur in so einem Risikobereich? Aber wenn ich das Kind fördern will, dann muss ich für mich viel, viel mehr wissen, welche Qualität haben denn die Fehler? Denn anhand der Qualität der Fehler bestimme ich natürlich hinterher meine Förderung und wie ich die Förderung aufbaue. Deswegen ist für mich dieses qualitative Element immer sehr, sehr wichtig und das ist mir in den meisten standardisierten Tests, die es gibt, nicht ausreichend dargestellt. Für eine Förderanalyse oder eine Förderdiagnostik im Rahmen der Lerntherapie erhebe ich da für mich noch viel, viel mehr Daten und gucke mir also die Dinge noch ganz genau an. Das heißt aber nicht, dass ich die Kinder jetzt mit unendlich vielen Diktaten oder Tests traktiere, sondern ich mache ein Diktat und werte das eben sehr, sehr kleinschrittig aus, indem ich zum Beispiel eine Tabelle für mich entworfen habe und in der ich ganz genau gucken kann und sammeln kann und sortieren kann, welcher Qualität hat denn die Fehler, damit ich auch auf den ersten Blick sehe, Mensch, wo liegt denn der Fehlerschwerpunkt, wo ist es jetzt sinnvoll mit der Förderung anzusetzen, meine Förderung zu planen und dann auch im Blick zu behalten, verschwindet diese Fehlerart erstmal. Mich interessiert in der Förderung ja im Verlauf erstmal gar nicht so sehr, werden jetzt die Gesamtfehler weniger, sondern wird der Schwerpunkt, an dem ich arbeite, weniger? Kann das Kind das, was ich jetzt mit ihm erarbeitet habe, auch wirklich anwenden? Und da ist natürlich dann die Frage, macht sowas Sinn, so einen Test zu machen in der Schule? Weil viele Lehrer oder viele Schulen machen mittlerweile in Klasse 5 so einen standardisierten Test. Und ich persönlich finde das ganz gut. Zumindest weiß ich dann als Lehrkraft mal, okay, ich habe jetzt 10% der Kinder, die haben einen Wert, der ist im Risikobereich, und ich habe dann vielleicht 5% der Kinder, da geht der Wert sehr klar in Richtung LRS. Das heißt, ich darf diese Diagnose gar nicht stellen, aber ich weiß, okay, es sind 6% der Kinder, die einen Wert haben, wo auf jeden Fall, wenn man weiter in der Diagnostik gehen könnte, die Möglichkeit besteht, dass eine Legasthenie herauskommt. Damit kann ich diese Kinder schon mal rausziehen, aber auch in der Schule sollte natürlich, wenn ich wirklich sinnvoll fördern will, die Qualität dann noch zusätzlich im Vordergrund stehen. Das heißt, erst suche ich mir die Kinder raus, die besonders schwach sind. Und wenn ich das gemacht habe, dann versuche ich festzustellen oder dann gucke ich, wo ist denn jetzt der Fehlerschwerpunkt? Und dann müsste ich auch noch herkommen, wenn ich jetzt 5 oder 6 Kinder in einer Klasse habe, dazu eine sogenannte Binnendifferenzierung zu machen und zu gucken, okay, welches Kind müsste ich denn jetzt auf welcher Ebene fördern? Wäre vielleicht auch mal eine coole Podcast-Folge, wie mache ich binnendifferenzierte Förderung in der Schule. Aber gut, heute geht es jetzt um den Sinn von Tests. Also wenn ich jetzt unter der Fragestellung, ich will in der Schule für mich die herausfinden, wo stehen, also welche Kinder sind wirklich auffällig und welche Kinder brauchen eine besondere Förderung, dann macht dieser Rechtschreibtest auf jeden Fall zum Einstieg Sinn. Er macht weniger Sinn, wenn ich genau darauf nur die Förderung aufbauen will, dazu braucht es ein bisschen mehr. In der Lerntherapie hatten wir es auch schon gesagt, für mich ist es immer so, ich weiß am Anfang, okay, wo steht das Kind im Vergleich zu seinen Altersgenossen, das sagt mir dieser Test einfach so ein Stückchen mehr als nur die Diktate, weil, wie ich vorhin schon sagte, ein Diktat in einer Klasse, da hängt natürlich auch immer ab davon, wie stark oder wie schwach ist die gesamte Klasse in der Rechtschreibleistung. Und damit kann ich dann nicht nur was anfangen, darum ist mir am Anfang immer so ein standardisierter Test ganz wichtig, damit ich mal so weiß, wo steht das Kind und dann auch vielleicht nach einem Jahr für mich nachvollziehen kann, okay, wie hat es sich bis dahin entwickelt. Wenn ich dann aber, wie gesagt, in die Therapie reingehen möchte, in die Lerntherapie, dann brauche ich für mich einfach mehr Daten, dann will ich noch viel mehr über die Fehlerqualität wissen, damit ich dann auch starten kann, eine gute Förderung aufzubauen. Kommen wir jetzt nochmal zu den Tests, die ich nutze. Ich nutze zum einen gerne die Hamburger Schreibprobe. Die Hamburger Schreibprobe ist schnell gemacht. Sie eignet sich dazu, eine Gruppe zu testen, eine Klasse zu testen. Ich kann sie online auswerten. Das macht es natürlich in einer Gruppentestung auch schneller. Ich bekomme ein ausgedrucktes Ergebnis, das mir zeigt, dieses qualitative Ergebnis und ein bisschen und das quantitative Ergebnis, also quantitativ, wie viel Fehler macht das Kind, wo steht das Kind im Vergleich zu seinen Altersgenossen und dann auch noch, welche Fehlerarten macht das Kind und auch bei den Fehlerarten, also qualitativ, wird nochmal unterschieden, auch da kriege ich einen Wert, wie steht das Kind da im Vergleich zu seinen Altersgenossen. Also um das nochmal zu sagen, die HSB unterscheidet 3 Themen. Das ist die alphabetische, die orthografische und die morphematische Strategie. Und da haben wir alphabetisch wären zum Beispiel, wenn du jetzt das Wort Quarkkuchen hast und Quark wird ja mit AR geschrieben, da würde jetzt das R vergessen. Das wäre so ein alphabetischer Fehler. Oder wenn jetzt noch was viel, viel leichteres, wenn ich das Wort Nase habe und da fehlt das A, das Kind hat Nse geschrieben, auch das wäre ein alphabetischer Fehler, weil es einfach einen Buchstaben oder einen Laut, den es gehört hat, nicht verschriftet hat. Orthografische Fehler sind Fehler, die den Rechtschreibregeln entsprechen. Und das wäre hier zum Beispiel so ein Wort wie Gießkanne, das schreibe ich mit scharfem S und auch mit langem I. Das wäre zum Beispiel so ein Fehler, der sich auf die Rechtschreibregeln konzentriert. Außerdem haben wir die sogenannten morphematischen Fehler. Da geht es um die Wortbausteine. Das wäre zum Beispiel ein Fehler wie der Briefträger, den man mit Ä schreibt, würde der mit E geschrieben. Wäre das so ein Fehler? Weil das ein Fehler wäre, ich weiß ja, Träger kommt von tragen. Und da könnte ich mir das ableiten. Das heißt, dieser Wortstamm Trag von tragen, der wird eben mit dem Ä verändert und niemals mit dem E. Das sind zum Beispiel solche Fehlerarten, die auch in der Hamburger Schreibprobe angeschaut werden. Für mich immer noch nicht ausreichend im Bereich der Förderung, aber trotzdem habe ich schon mal eine Unterscheidung und weiß auch, auf welcher Ebene ich genauer hingucken muss. Einen zweiten Rechtschreibtest, den ich gerne nutze, ist der SLRT 2. Das ist ein Rechtschreibtest, der relativ easy, relativ schnell durchgeführt ist, wo ich auch mein ganz normales quantitatives Ergebnis kriege und sagen kann, das Kind steht hier an dieser und dieser Stelle im Vergleich zu seiner Klasse oder im Vergleich zu seiner Altersgruppe. Hier wird es in zwei Dinge unterschieden, also kann das Kind schon lautorientiert schreiben, also alles, was es hört, verschriftet das und macht es schon auf der orthografischen Ebene, also macht es Regelfehler, wie zum Beispiel die Ina hat einen schönen Rock und da wird der Rock nur mit K und nicht mit CK geschrieben oder auch auf den Bergen liegt Schnee, der Schnee nur mit einem E geschrieben, wäre auch eine Rechtschreibregel, die dort nicht angewandt worden ist. Also auch hier habe ich schon ein bisschen eine Teilung beim SLRT 2 und kann schon mal so ein bisschen gucken, in welcher Ebene sind die Fehler häufiger. Ich für mich gucke mir wirklich nochmal jeden einzelnen Fehler an, habe mir da eine Tabelle gemacht, wo ich ganz, ganz kleinschrittig unterscheide, damit ich dann sehr schnell sehen kann, muss ich denn mit der Förderung einsteigen. Genau, das sind so zwei Tests, die ich gerne nutze. Zur HSP würde ich gerne noch ergänzen. Ich war mir jetzt auch gerade noch mal wieder auf einer Weiterbildung zu diesem Test. Da gibt es mittlerweile eine komplett computerbasierte Variante und ich werde immer gefragt, ist das denn okay, wenn die Kinder am Rechner auch ihre Wörter eingeben? Das finde ich, finde es immer ein bisschen problematisch, weil ich das Gefühl habe, ich meine, wir wissen, wir unterscheiden Handschrift und Computerschreiben grundsätzlich. Da gibt es ja auch sehr viel Debatten drum und wir wissen, dass wir im Gehirn einfach auch, wenn wir das anregen, mit der Handschrift andere Dinge tun, als wenn wir am PC tippen. Deswegen glaube ich auch mal, dass das Fehlerbild etwas anders ist. Und ich persönlich bin immer deutlich mehr davon angetan, wenn die Kinder mit der Hand diesen Test schreiben und ich mir dann auch diese Handschrift angucken kann. Ich habe einfach für mich selber mehr in der Hand. Laut den Leuten, die diese Tests gebaut haben und den Psychologen, die die Auswertung betreut haben, weichen die Ergebnisse, ob ein Kind den Test komplett am PC macht oder mit der Hand schreibt, nicht voneinander ab. Das möchte ich jetzt hier nochmal der Vollständigkeit halber erwähnen. Trotzdem, wenn ich gefragt werde, ich persönlich tendiere immer dazu, das Kind seinen Test mit der Hand schreiben zu lassen. Gut, gehen wir nochmal auf die Eingangsfrage zurück. Testen, ja oder nein? Also der Test hilft mir, wenn ich eine Gruppe habe, die neu ist und ich unterscheiden möchte, was sind die besonders schwachen Kinder und welche Kinder sollte ich fördern. Das heißt, da brauche ich die sogenannte quantitative Analyse. Ich sehe die Menge der Fehler und das im Vergleich zur Klassennorm ist einfach hilfreich. Für mich als Lerntherapeut ist es hilfreich, weil ich zumindest mal, wenn ich mit einem Kind neu starte, weiß, wo es steht und auch ein Stückchen nicht nur sehen kann, welche Fehlerbilder verschwinden, sondern natürlich auch so ein Stückchen für mich belegen kann, wie hat sich das Kind entwickelt und wie läuft die Entwicklung weiter. Von daher gesehen, an beiden Fällen macht für mich der Test Sinn. Und für mich ist es aber auch so ein Ding, wenn so ein Kind kommt und noch kein Legasthenie-Gutachten hat und ich mache jetzt einen Test, dann kann ich ja auch schon mal sehen anhand der Lage, würde das denn für dieses Kind Sinn machen, weiter in die Begutachtung zu gehen? Immer mit der Frage, was brauche ich in dem betreffenden Bundesland für Nachteilsausgleich, für Notenschutz oder um eventuell sogar eine Chance zu haben, die Förderung finanziert zu bekommen über das Jugendamt. Das heißt, im Großen und Ganzen tendiere ich zumindest dazu, mal einen Rechtschreibtest gemacht zu haben, wenn ein Kind große Schwierigkeiten hat, weil es mir doch ein Stückchen mehr Klarheit verschafft und es in meinen Augen kein Instrument ist, um Kinder in Schubladen zu stecken, sondern eher auch, um zu entscheiden, ob eine weiterführende Diagnostik überhaupt Sinn macht oder ob ich damit erstmal schon arbeiten kann. Und die meisten Tests sind ja so aufgebaut, dass es für die Kinder wirklich kein großer Stress ist. Zumindest die beiden, die ich hier vorgestellt habe, sowohl der SLR T2 als auch die HSP, gehen sehr schnell im Bereich der Rechtschreibung und der HSP ist auch, finde ich, sehr, sehr ansprechend mittlerweile aufgebaut. Genau. Wenn ihr Fragen dazu habt oder was ergänzen möchtet, wisst ihr, wie immer, meldet euch gerne und schreibt mir entweder hier unter den Artikel oder auch gerne per Mail. Also macht's gut. Tschüss.